zur Live-Ausgabe vom New Care New Leadership Podcast, dem Podcast von Altenheim für Führungskräfte aus der Altenhilfe. Und das ist hier für uns nach nur 6 Episoden und 2 Sonderfolgen ja eine ganz besondere Ausgabe, weil wir die eben jetzt live vor Publikum, vor Ihnen, vor euch aufnehmen. Und ja, schön, dass ihr alle dabei seid und auch an alle, die jetzt später erst reinhören, ein ganz herzliches Hallo und herzlich willkommen. Genau, ich bin Olga Sophie Ennolat und ich bin Redakteurin bei Altenheim und Care Konkret. Und Stefan Grau, mein Co-Host, ist Geschäftsführer der Diakonie Vohwinkel in Wuppertal. Und wir haben ganz tolle Gäste heute im Podcast, weil wir haben eigentlich immer Gäste. Und heute haben wir da Bernhard Seidenat, der ist Mitglied des Bayerischen Landtages und CSU-Gesundheitspolitiker. Herzlich willkommen. Und wir haben da Stefan Arendt. Und ja, ich sage einfach mal, Stefan ist Branchenkenner, Impulsgeber, Pflegejournalist, hat auch eine Kolumne bei uns in der Care Konkret, die ich immer sehr gerne lese. Und Stefan und ich, wir unterhalten uns immer total gerne und wir werden immer ganz philosophisch. Schön, dass du da bist, Stefan, auf jeden Fall.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auch und ich bin schwer gespannt, auf welche Themen wir kommen.
Das Thema ist ein totes Pferd. Totes okay. Pferd, SGBL, Fragezeichen natürlich. Und ein kleiner Hinweis nochmal von mir. Also da vorne steht ein Mikro. Das Mikro ist für Sie, für euch, denn bei uns ist es auch erlaubt, ja, Fragen, Anmerkungen zu äußern. Also einfach hingehen und sprechen. Vielleicht nicht unbedingt, wenn wir im Redefluss sind, also ein kurzes Zeichen geben wäre nett. Aber sonst ist das super erwünscht, dass sich hier das Publikum beteiligt. Und wir sind ganz gespannt auf die Impulse, die da aus dem Publikum auf jeden Fall kommen. Genau, das Thema habe ich schon mal erwähnt. Totes Pferd SGBL, Fragezeichen. Und ich hätte jetzt erstmal eine Frage an alle aus der Runde und zwar, wie zufrieden seid ihr denn mit dem, was die AG Gesundheit und Pflege da vorgelegt hat für die Pflege? Was findet ihr gut, was fehlt euch noch?
Darf ich kurz anfangen, darf was herzlich Grüß Gott sagen, mich ein bisschen wird es zu spät kommen, entschuldigen und auch dafür, dass ich dann früher wieder gehen muss, tut mir leid. Das ist bei diesen weiten Wegen schwierig. Es ist schwierig, dieses Papier der AG Gesundheit zu kommentieren. Einmal, weil man gar nicht weiß, was dann letztlich rauskommt, was da im Koalitionsvertrag drinsteht. Ich habe eigentlich gedacht, wir sind heute am 8. April, das steht längst fest. Denn es sollte eigentlich eine Mitgliederbefragung geben per Brief seitens der SPD. Es sollte an den Parteitage herbeigeführt werden und noch vor Ostern sollte der Kanzler gewählt werden. Das haut jetzt so nicht mehr hin. Deswegen ist es schwierig, das Ganze zu kommentieren, weil man nicht genau weiß, was dann letztlich im Koalitionsvertrag drinstehen wird. Zum Zweiten, es steht auch so in dem Papier nicht richtig viel drin zur Pflege. Außer, dass wir halt eine große Pflegereform brauchen, gute bezahlbare Pflege, hochqualitative Pflege brauchen, das, was wir alle denken. Aber wie es wirklich dann sein soll, steht so leider nicht drin. Kann man sagen leider, kann man sagen Gott sei Dank, weil es mehr Spielraum gibt für die Arbeitsgruppe, die jetzt dann eingesetzt werden soll, die ein halbes Jahr lang tagen soll und noch dieses Jahr Vorschläge vorlegen soll für die große Pflegereform, die ja letztlich immer so ehrlich sind, die letzten Bundesregierungen insgesamt plural nicht gemacht haben. Soll jetzt kommen, wird kommen. Aus Bayern haben wir gesagt, wir brauchen keine Reform, wir brauchen eine Revolution in der Pflege, weil so viele Punkte eben da sind. Und deswegen ist das schwer zu sagen, was dann wirklich rauskommen wird. Wird sich im Laufe des Jahres zeigen, hat aber den Vorteil, dass wir dieses heiße Eisen mitschmieden können. Und was sicherlich positiv ist, was auch drinsteht, dass in den ersten 100 Tagen die 3 Gesetzesvorhaben, die die vorherige Bundesregierung noch auf den Weg gebracht hatte, die der Diskontinuität anheimgefallen sind, dass die umgesetzt werden sollen mit dem Pflegeassistenzgesetz, mit dem Pflegekompetenzgesetz und mit dem Advanced Practice Nurse Gesetz. Das sind die 3, die jetzt dann die ersten 100 Tage umgesetzt werden sollen. Insoweit ist das schon mal ein Schritt, wo es Richtung vorwärts vorangeht bei der Pflege. Aber so genau die Linie, wie es denn werden wird, kann man schlecht vorhersagen. Da sehen wir vielleicht in 1-2 Wochen klarer.
Aber haben wir eigentlich, jetzt mal wirklich ganz ehrlich gesprochen, Geld für so eine Revolution? Ist da das Geld da? oder der Wille da, dieses Geld in die Hand zu nehmen, um wirklich eine große Strukturreform und Finanzierungsreform in der Pflege anzugehen?
Also wenn wir unserem diesem ethischen Leitsatz, dass sich die Humanität an der Gesellschaft darin zeigt, wie sie mit den Vulnerabelsten, und das sind nun mal die Pflegebedürftigen, umgeht, wenn wir also in unserer Gesellschaft diesen Leitsatz umsetzen wollen, dann müssen wir auch Geld für die Hand nehmen. Sonst müssen wir sagen, dann werden wir unsere Pflegebedürftigen nach Thailand exportieren. Ja. Gehen wir so woanders hin. Das geht aber nicht. Also wir haben schon auch recht viel Geld in die Pflege gegeben. Die Tariflöhne der Pflegenden sind deutlich gestiegen. Das muss jetzt auch Schritt halten mit den Leistungen der Pflegeversicherung. Ich sehe dazu wirklich die Notwendigkeit, das zu tun. Und das ist eine ethische Verpflichtung. Die Frage ist nur, wie man es macht. Also wir hatten mal ins Gespräch gebracht, eine Pflegevollversicherung, schwierig. Man kann sagen, durch versicherungsfremde Leistungen, die wir haben, 5 Milliarden, die wir aus der Pflegeversicherung während Corona rausgenommen haben, aus dem Ausbildungsfonds, man kann die Rentenversicherungsbeiträge der pflegenden Angehörigen refinanzieren. Das wird lockern, das wird erleichtern und entlasten, aber es wird nicht das System auf gesunde Beine stellen. Es wird Symptome kurieren, aber mehr auch nicht. Und deswegen ist die Frage, was man tun kann. Und da gibt es zum Beispiel den Vorschlag, dass wir eine verpflichtende private Vorsorge macht, die wo jeder sein Risiko absichert. Haben mir Professoren mal ausgerechnet, wie viel da pro Monat zu leisten wäre. Das wäre eine Summe so von um die 35 bis 40 Euro, was ausgerechnet wurde. Über solche Dinge muss man nachdenken. Und da muss man schauen, ob man das auf System so finanzierbar hält und wie man es macht. Aber das muss in einer solchen großen Arbeitsgruppe dann geleistet werden. Da hat diese Arbeitsgruppe aus Bund und Ländern im nächsten halben Jahr wirklich viel vor sich.
Habt ihr denn, also auch nochmal von mir herzlich willkommen, freue mich sehr, dass ihr alle da seid, das Gefühl, dass wir dieses tote Pferd SGB-11 nicht nur versuchen, noch zu reiten, solange es geht, sondern wir auch irgendwie versuchen, ihm das Fliegen beizubringen. Also meine Frage ist, erwarten wir vielleicht gerade zu viel davon?
Also erwarten wir zu viel? Ich glaube nicht, weil es ist natürlich ganz klar, Pflege, Pflegebedürftigkeit, die Versorgung von Menschen, die dauerhaft auf Unterstützung angewiesen sind, ist eine, hat Bernhard Seidenhardt gesagt, ganz klar eine gesellschaftliche Verpflichtung, eine humane Verpflichtung. Und ich finde gar kein anderes Wort dafür. Also eine Gesellschaft kann sich da nicht wegducken. Also von daher muss das einfach mit der Pflege und der Pflegefinanzierung funktionieren. Und wir brauchen da eine Absicherung und eine Unterstützung für die Menschen, die sich das finanziell nicht leisten können, dann auch auf Dauer Leistungen einzukaufen oder diese Unterstützung auch in Anspruch zu nehmen. Also wir brauchen das. Und es war eine der großen Innovationen oder Leistungen, die ich als junger Bursch erlebt habe, dann als Leiter einer Einrichtung damals in Fulda, als die Pflegeversicherung gekommen ist, weil ich gehöre noch zu denen, die auch die Zeiten vorher kannten. Und das war vor 30 Jahren schon ein Wupp, dass wirklich wir diese Pflegeversicherung bekommen haben, die einiges in Bewegung gesetzt hat. Also wenn ich da an die vormodernen Einrichtungen so denke, die es damals noch so gegeben hat, also richtige Institutionen, die das geatmet haben, da haben wir durch die Pflegeversicherung und durch eine gewisse Marktöffnung einiges in Bewegung gebracht. Also ich bin jemand, der das schon als gesellschaftliche Leistung anerkennt, und wenn ich überlege, dass da jedes Jahr roundabout 60 Milliarden Euro ausgegeben werden, nämlich Leistungsausgaben für die soziale Pflegeversicherung, das ist eine gesellschaftliche Leistung. Aber gleichzeitig wissen wir, und da führt ja kein Weg dran vorbei, dass wir genauer hinschauen müssen, was wir dort in den letzten Jahren geschaffen haben, ob das noch zu handeln ist, ob das noch richtig ist, ob es noch die richtigen Anreize setzt. Und wir müssen zum Beispiel regeln, dass niemand einen Eigenanteil von 3.000 oder 4.000 Euro im Monat hat bei vollstationärer Pflege. Da müssen wir sozialpolitisch uns Gedanken machen, das ist auch wiederum eine Verpflichtung. Also das tote Pferd Pflegeversicherung ersetzen wir durch ein neues Tier, das für die nächsten 30 Jahre dann auch gut galoppiert und gut vorankommt. Das ist meine große, große Hoffnung. Soll ich noch was zu diesem Papier sagen?
Ganz gerne.
Also ich, Bernhard, ich weiß ja mit Politik, also ich habe mich gewundert, als das Papier plötzlich dann hinter der Hand, plötzlich war das da. Und ich weiß nicht, wer das durchgestoßen hat oder wer da dran gekommen ist, aber wie das in der Branche dann so ist, ich hab's schon und dann ging das dann rund und plötzlich hatten wir alle dieses Papier auf dem Tisch und ich habe gesagt, ist das jetzt durchgeschossen worden und durchgestochen, bewusst, um zu schauen, was passiert jetzt oder ist es wirklich tatsächlich eigentlich viel zu früh in die Öffentlichkeit gekommen? Also das war für mich so die Frage, gibt es noch Diskretion, gibt es noch Vertrauen oder warum ist dieses Papier jetzt plötzlich da, obwohl es so mitten aus der Lameng während der Verhandlungen also der Öffentlichkeit war? Mir das selber ehrlich gesagt nicht gefallen, weil ich gedacht habe, was passiert denn jetzt? Jetzt kommen die üblichen Verdächtigen und nehmen das auseinander und so weiter. Als ich es gelesen habe, habe ich dann gedacht, es ist eigentlich toll, dass die Leitlinie drinsteht, wir nehmen uns Zeit. Gott sei Dank, habe ich gesagt. Das halbe Jahr wird knapp und das wird knackig auf dieser Ministerebene, Bund-Länder-Sache, aber dass sich Politik auch mal Zeit gibt und sagt, wir wollen wenigstens ein halbes Jahr mal drüber wirklich nachdenken, Konzepte auf den Tisch legen, analysieren, als dieses Rumgedoktere, was wir in den letzten Jahren erlebt hat. Hier ein bisschen Leistung, da ein bisschen Leistung, da ein Entlastungsbetrag um 5,50 Euro nach oben und wir haben noch dieses und jenes. Kein Luder guckt ja da mehr durch und man hat so richtig gemerkt bei den letzten Reformen, dass das Augenwischerei war und von daher habe ich gesagt, boah, Gott sei Dank mal ein halbes Jahr, dass sich die, wie immer die das organisieren und ich weiß nicht, vielleicht weißt du ja auch schon, wer dazugehören wird zu dieser Arbeitsgruppe, dass man sagt, wir nehmen uns die Zeit, bevor wir dann in die Öffentlichkeit gehen und dann den Bürgern und den Fachleuten auch vorstellen, was wir da gemacht haben. Ich hoffe da also wirklich, ich bin da sehr optimistisch, dass so ein halbes Jahr und was bewirken kann.
Aber ich habe heute bei der Eröffnung hier des Kongresses so gehört, es ist jetzt Zeit für wohltemperierte Panik. Das hat Norbert Grote vom BPA gesagt, weil ja die pflegerische Versorgung auf dem Spiel steht. Und jetzt ist halt die Frage, wie viel Zeit haben eigentlich die Leistungserbringer? Und ich denke, viele wünschen sich ja auch mehr Freiheiten, weniger Kontrolle, eine sektorale, diese sektorale Trennung ist ja, glaube ich, auch einfach schwierig. Da steht ja auch in dem Papier drin, dass sie abgebaut werden soll. Stambulant, das hat es ja auch da reingeschafft. Ja, wie bewertet ihr das? Müssen wir da wirklich mehr auf die Anbieter vertrauen und sagen, hier, wir kontrollieren euch weniger, wir lassen euch mehr Freiheiten und auch außerhalb dieser sektoralen Grenzen könnt ihr da agieren? Was meint ihr dazu?
Also wenn ich das an der Stelle sagen darf, eine wohltemperierte Panik, also es ist nicht 5:12, es ist 12 oder vielleicht sogar schon nach 12 in der Pflege.
Ja, das höre ich, seit ich 2017 bei Vinzenz angefangen habe.
Es ist aber schlimmer geworden. Es ist wirklich schlimmer geworden. Was sich dann mich Leute wenden, die einen Pflegeplatz suchen, einen stationären Pflegeplatz suchen, für einen Angehörigen, gerade für einen männlichen Angehörigen, also für Männer findet man noch viel schwieriger einen Pflegeplatz im Moment, die dann wirklich 50 Heime abtelefoniert haben und keinen gefunden haben. Und gleichzeitig die Erlebssituation schwierig war, die Personalsituation sowieso, auch in der ambulanten Pflege. Also das hat schon zugenommen. Da merkt man auch, dass die Kerze von beiden Seiten brennt, weil einerseits eben das Personal fehlt, weil weniger nachkommt, andererseits aber die Nachfrage steigt, weil eben mehr Leute in die Pflegebedürftigkeit eintreten. Also deswegen ist das schon ein Riesenthema und wohltemperierte Panik. Also der Druck ist enorm im Kessel und deswegen ist es umso bedauerlicher, dass wir die letzte Pflegereform letztlich in der Endphase von Jens Spahn erlebt haben, 2021 mit einer Milliarde, die reingeflossen ist. Das war es dann aber im Grunde auch und mehr ist nicht passiert. Also wir müssen etwas tun und da ist ein halbes Jahr zwar Zeit, aber für die angesichts der Herausforderung, dieser herkulischen Herausforderung, die wir vor uns haben, ist es auch ein wahnsinniger Druck. Also man zeigt auch deutlich, noch dieses Jahr sollen Ergebnisse vorgelegt werden, dass man sich da keine Zeit lässt und wirklich mit allem Nachdruck reingehen möchte und auch reingehen muss, um da voranzukommen. Also die Problematik ist klar und wir sind zum Erfolg verdammt und da müssen jetzt wirklich alle an einem Strang ziehen. Und zu der Frage, wer da drinnen sitzen wird, kann man nichts sagen, außer die bekannten Landesminister, die für Pflege zuständig sind. Aber da wird auch der Bundesgesundheitsminister drin sitzen und das steht aus meiner Sicht aktuell noch vollkommen in den Sternen, wer das sein wird.
Herr Lauterbach hat gesagt, er ist nicht amtsmüde.
Das haben wir gesagt. Er hat aber auch gesagt, dass er ständig im Austausch mit Praktikern ist.
Hat er gesagt?
Ja, ich war dabei. Ja.
Also, was auf der Tonspur nicht hört, hier wird gelacht im Raum.
Da wurde heute früh auch schon geschmunzelt im Raum.
Mit dem, was mir bei diesem Wortspiel wohltemperierte Panik so durch den Kopf gegangen ist, ob damit gemeint ist, dass wir um diese nicht herausfordern, Quatsch, das sind die großen Probleme wissen und aber verhältnismäßig cool damit umgehen und auch gar nicht so richtig deutlich machen, was das eigentlich heißt, in 50 Heimen anzurufen und für den Vater oder für einen Mann oder für einen lieben Menschen etwas zu suchen oder einen ambulanten Pflegeplatz zu organisieren oder die Anschlussheilbehandlung sicherzustellen, sondern dass wir eigentlich mit dieser sehr belastenden Situation, mit diesen Problemen, eigentlich wohltemperiert umgehen, weil wer da drin steckt, weiß, das ist überhaupt nicht lustig, das sind existenzielle Fragen und da geht es um Leben und Tod, Punkt. Und von daher sind wir als Gesellschaft vielleicht, ich will Herrn Groh jetzt nicht interpretieren, aber sind wir verhältnismäßig wohltemperiert mit dieser eigentlich an sich furchtbaren Situation. Vielleicht ist das damit gemeint.
Genau, und da darf es natürlich nicht passieren, dass diese wohltemperierte Panik dann letztendlich bei uns Leistungserbringern landet in den Aufklärungsgesprächen, denn da herrscht schon ausreichend Panik, wenn man dann vermitteln muss, nein, also Wartelisten führen wir nicht, einen Platz können wir Ihnen nicht anbieten, wir können Ihnen gerne die umliegenden Einrichtungen nennen, aber weiter können wir Ihnen heute leider nicht helfen.
Was mir da immer durch den Kopf geht, wir haben über diese Pflegeversicherung gesprochen vor 30 Jahren und Wettbewerb und so. Und wenn wir das dann so hören, bedeutet das vielleicht auch so in die Runde, dass der Wettbewerb bei sozialer Sorgearbeit versagt hat? Weil normalerweise müsste man sagen, wo eine Nachfrage ist, dann haben wir... Ist es möglicherweise, dass der Wettbewerb vielleicht dort für eine Öffnung, für eine Weiterentwicklung von Qualität gut war, das weiß ich. Aber jetzt frage ich mich tatsächlich, brauchen wir auch noch andere Formen von Steuerung und andere Formen von Erhebungen und Planung, damit auch in Zukunft bei uns Babyboomern und so weiter tatsächlich Sorgearbeit in den Kommunen funktionieren kann?
Ich habe mir die Frage auch gestellt und in meiner Erfahrung, Stefan, habe ich gesehen, es gibt keinen Wettbewerb mehr, sondern die jetzt in der ambulanten Pflege, die ambulanten Pflegedienste strecken sich gemeinsam nach der Decke, um die Versorgung irgendwie aufrechtzuerhalten. Also wenn ein neuer Patient dazukommt, dann fragt man, kannst du den übernehmen, machst du das? Also es ist wirklich eine Flickschusterei, es ist eine Mangelverwaltung, wo alle mithelfen müssen, damit die Menschen noch einigermaßen versorgt sind. Da kann man nicht sagen, wir stecken unsere Claims ab und wir werben um den Patienten, sondern man kann, alle Seiten können froh sein, wenn sie den irgendwie versorgt kriegen. Und das ist eine dramatische Situation, die sich in den letzten Jahren auch wirklich weiter dramatisiert und dramatisch zugespitzt hat. Und ich muss befürchten, wir müssen befürchten, angesichts der demografischen Entwicklung, sowohl von denen, die als Arbeitskräfte nachkommen, als auch von denen, die dann in den Pflegebereich nachrutschen, dass diese Entwicklung so weitergeht.
Ja, und das ist auch wirklich schwierig, weil meine Generation wäre dann die Babyboomer versorgen müsste als Angehörige. Nur wir müssen alle arbeiten. Also es gibt dieses Modell kaum noch, dass einer zu Hause ist und ein pflegender Angehöriger ist und der andere Part geht arbeiten, sondern es arbeiten beide. Und wer soll dann die Pflegebedürftigen denn dann versorgen? Ja, also das ist, wird wirklich sehr schwierig dann.
Da habe ich auch eine klare Meinung. Also ich habe jetzt mal von der ambulanten professionellen Pflege gesprochen, die die pflegenden Angehörigen unterstützt, ja. Andererseits müssen wir auch schauen, dass wir die pflegenden Angehörigen entlasten, so gut es geht. Und da gibt es auch Tools, also zum Beispiel durch Tagespflegeangebote. Wir haben zum Beispiel die Kindertagespflege massiv ausgebaut. Wir haben in Deutschland, gerade in Bayern, für das ich einen besseren Überblick habe, die von den erwerbstätigen Eltern Richtung Kinder gedacht. Das passt wunderbar. Wir haben zu wenig gedacht von erwerbstätigen Kindern Richtung Eltern. Das kommt für viele jetzt auch noch dazu. Und deswegen Tagespflegeangebote, Kurzzeitpflegeangebote, das auszubauen, ist auch eine extrem schwierige und wichtige Aufgabe. Kostet Geld, man braucht Personal, wobei man für die Tagespflege möglicherweise sogar leichter Personal findet als für stationäre Pflege, weil man da nicht Schichtdienst arbeiten müsste, sondern es ist halt dann tagsüber von 8 Uhr bis 16 Uhr sowas, wo man dann seinen eigenen Angehörigen betreut weiß, gut betreut weiß und der eigenen Tätigkeit nach, weiter nachgehen kann. Das ist ein Punkt und dann muss man auch sagen, und das ist ein Ziel, was wir jetzt hier auch umsetzen müssen, man kann es in der Messe ja auch ein bisschen beobachten, dass wir versuchen müssen, die Menschen möglichst lange, möglichst selbstbestimmt in der eigenen Häuslichkeit zu lassen. Und da gibt es digitale Tools, die da helfen, Spracherkennungssysteme, Kommunikationssysteme, aber auch ganz klare Hardware-Tools. Ich kann immer nur dieses eine Projekt zitieren, was in Deggendorf gemacht wurde, Dein Haus 4.0, wo alles verbaut wurde, was an digitalen Tools gerade möglich ist und wo dann die TH Deggendorf zusammen mit einem Systemhaus, Fertighaushersteller, einen Container entwickelt hat, in dem man noch, wenn man noch Restfähigkeiten hat, sich aus einem Bett, Pflegebett selber hieven, natürlich ein Geschirr, das an der Wand rumfährt, hieven lassen kann, ins Bad transportieren lassen kann, in die Küche transportieren lassen kann, also mit Unterstützung, um dort möglichst lange selbstbestimmt zu leben. Ein Container, den man, wenn man ein Haus hat, in den eigenen Garten stellen kann, damit man nicht weit umziehen muss und sich das normale Umfeld erhalten kann. Sozusagen das Austragshaus 2.0, moderner Prägung. Ja. Und das Haus kann man entweder kaufen, also diesen Container kaufen, ich glaube für 150.000 Euro ist er angeboten, oder leasen mit 1.500 Euro im Monat. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg, möglichst lange selbstbestimmt zu leben, was wiederum Auswirkungen hat dann auf die stationäre Pflege, weil dort nur noch der hinkommt, der wirklich praktisch überhaupt keine Restfähigkeiten mehr hat, was wieder für die Arbeitszufriedenheit eine Riesenherausforderung hat, weil man wirklich auf dem letzten Weg des Weges eines Menschen ihn begleitet. Und das ist ja auch psychisch sehr herausfordernd und deswegen hat das alles seine Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, um pflegende Angehörige zu entlasten, die ja auch häufig, wenn es überhaupt noch welche gibt, die Familienstrukturen bröckeln ja auch und selber dann auch arbeiten wollen und müssen, dass wir dann auf diese Weise den Menschen unterstützen, das ist schon der richtige Weg und die richtige Lösung, die wir da verfolgen.
Das ist dann Selbstbestimmtheit as a Service? Wenn ich so zuhören, ja, man muss darüber nachdenken, die Zahlen, die Auslastungszahlen der Tagespflegen, die sprechen allerdings so ein bisschen dagegen. Ne? Also wenn ich mal unsere Tagespflege mir betrachte, dann bin ich froh, dass sie ausgelastet ist. Und klopp auf Holz, dass das auch so bleibt. Aber wenn ich mir den Schnitt so in NRW jetzt mal anschaue, ich weiß, heute sind wir nicht da, aber in NRW, dann liegt der unter 50% in der Auslastung. Wie gehen wir an die Sache ran? Also wir müssen es attraktiver machen? Fragezeichen.
Vielleicht haben wir zu viele Tagespflege. Also was mich bei, also grundsätzlich erstmal ist es ganz toll, dass diese alte Dichotomie aufgebrochen ist, Heim oder zu Hause. Das war meine Welt, in der ich mit Altenhilfe konfrontiert war. Heim oder zu Hause. Und wir jetzt mittlerweile so viele interessante Angebote haben, die das ergänzen, dass man sich aussuchen kann. Ich finde das mit dem Austragshäusel gut. Oder es gibt eine WG oder es gibt betreutes Wohnen. Also in meiner ersten Zeit drin gab es kein betreutes Wohnen. Das ist ein Produkt, das entwickelt wurde, wo man auch da das noch kombiniert hat mit ambulanten Diensten. Und die ist in dieser Reform so auch nicht gibt. Die Vorstellung, dass wir jetzt roundabout 16.000 ambulante Dienste in Deutschland haben, ist eine irre Entwicklung. Und ich bin total happy jetzt als Gesellschaft, dass wir sagen, wir haben nicht nur Heim zu Hause, sondern wir haben unterschiedlichste Formen, die wir anbieten können, damit Selbstständigkeit gewährleistet wird. Und ich finde, jede Produktidee finde ich erstmal klasse, dass sich jemand da Gedanken gemacht hat. Wo wir Probleme haben allerdings, ist zum Beispiel, wenn der Gesetzgeber knüppelhart eingreift und er hat eingegriffen in die Leistungsausdehnung der Tagespflegen. Früher war das keine Leistung der Pflegeversicherung, da hat man das selber bezahlt und man hat es dann in Anspruch genommen, wenn es wirklich notwendig war und hat gesagt, da gibt es die Rente und da gibt es eine Unterstützung auch vom Sozialamt und dann ist es vielleicht an ein oder zwei Tagen in der Woche toll, Tagespflege zu haben, aber das muss nicht jeden Tag sein. Das müssen wir gestalten, auch nach Geldbeutel möglicherweise. Durch die Leistungsausdehnung, mit Verlaub, haben wir, wenn man die Statistiken sich anschaut, eine Ausdehnung der Tagespflegeangebote, die, ich möchte es behaupten, nicht immer dem Bedarf auch entsprochen hat, sondern gesagt haben, jetzt gibt der Gesetzgeber richtig Kohle in die Leistung der Tagespflege, also werden die Dinger gebaut. Und mal ganz ehrlich, so manche Tagespflege ist entstanden, wenn man die sich anschaut, vom Angebot her, von den Leistungen, die dort angeboten werden und von der Ausstattung her, wo man sagt, es sind mit Sicherheit nicht alle so schön wie Ihre aber, oder wie deine, wo man sagt, naja, vielleicht ist das auch eine gewisse Fehlleitung gewesen. Und eine leere Tagespflege bedeutet, dass irgendwie der Bedarf oder die Leistung nicht im Einklang ist mit den Bedürfnissen, die tatsächlich da sind. Also ich würde da immer sehr, 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 sehr differenziert hinschauen und vielleicht hat man, ich sag mal blöd, aber vielleicht auch ein paar zu viel gebaut. Bei den Pflegeheimen ist es so, das versuche ich immer wieder deutlich zu machen, wir brauchen eine Leistungsbeschreibung, eine Idee, eine sozialpolitische Idee, für welche Aufgaben sind Pflegeheime dort, welche Aufgaben müssen sie lösen, welche Aufgaben müssen sie sozialpolitisch im sozialen Raum in dem Sinne lösen. Und auch dort gab es das ein oder andere Projekt, das vielleicht jetzt auch in Schwierigkeiten kommt, das Investoren getrieben war, aber nicht sozialpolitisch getrieben war. Und diese Marktbereinigung erleben wir vielleicht dann auch, wo wir sagen, also da stehen drei oder vier auf der grünen Wiese, da hätte auch ein Pflegeheim gereicht vom Bedarf und vom Bedürfnis. Und von daher werden wir dort in den künftigen Jahren also mit Sicherheit eine interessante Weiterentwicklung und Mischung der Angebote im Sinne erleben. Aber die Leistungsvielfalt ist ein Geschenk, das finde ich zum Niederknien gut und wichtig.
Zum Niederknien gut finde ich gut. Aber wie ist es denn? Müssen wir vielleicht auch ein bisschen mehr in Richtung sorgende Gemeinschaften? Oh, wir haben hier eine Meldung, ja, sehr gerne. Stellen Sie sich auch gerne kurz vor, wer Sie sind, von wo Sie kommen und was Ihr Punkt jetzt ist.
Gabi Obser aus dem Nürnbergstift, hier also aus dieser Stadt, kommunaler Träger. Also zum einen würde ich gerne kommentieren, ich denke, wir stehen nicht mehr so sehr in Konkurrenz, ja, weil jeder so dazu beiträgt, dass die Probleme gelöst werden, aber die Konkurrenz hat die Probleme wahrscheinlich mal ausgelöst. Also ich denke, die stand schon am Anfang von dem, was wir jetzt haben. Also insofern würde ich das Thema nicht rausnehmen. Was die Angebotsvielfalt betrifft, bin ich der Meinung, dass es zu viel reingepfuscht wird, sage ich jetzt mal. Beispiel, wir haben jetzt was ganz Innovatives, wir haben eine Nachtpflege aufgemacht. Die kommt wahrscheinlich daher, dass es viele Angehörige gibt, die sagen, ja, Tagespflege ist ja schön gut, aber ich bräuchte mal eine Nachtpflege, mein Mann ist immer so unruhig oder wer auch immer. Jetzt haben wir das Angebot geschaffen mit Fördergeldern und was weiß ich. Aber da sind so viele Reglements drin, die führen dazu, dass das Angebot in dieser Form nicht angenommen wird. Ich sage mal ein Beispiel. Also wenn ich von Nachtpflege hören würde als potenzielle Kundin, würde ich mir vorstellen, dass da meine Mutter vielleicht hingeht, dass da noch ein bisschen Unterhaltungsprogramm ist, ein bisschen Fernsehen, dass sie sich dann aber auch ausruhen kann, vielleicht mal ein bisschen hinlegen kann. Und genau da hört die Nachtpflege nämlich auf, weil die Angst besteht anscheinend, dass die Nachtpflege zu einer verkappten Pflege wird und es ist ja keine Pflege und es sind ja andere Finanzierungen. Das heißt, wir dürfen kein Bett da reinstellen. Es darf kein Bett in die Nachtpflege. Wir dürfen nur Ruhesessel da reinstellen. Ja, so ist der Vertrag. Weil wenn wir ein Bett reinstellen, dann könnte ja sein, dass da jemand schläft und dann wäre es ja stationäre Pflege schon wieder. Ne? So. Also ich sage nur mal, das macht uns das Angebot kaputt. Weil theoretisch, als Kundin würde ich davon ausgehen, Nachtpflege muss nicht heißen, dass ich jetzt die ganze Nacht bespaßt werden muss, ja, was ja auch vom Personal dann auch abgedeckt sein muss, bloß damit, ne, damit ich nicht da schlafe. Es könnte ja sogar umgekehrt sein, dass meine Mutter in der Nachtpflege besser schläft als zu Hause. Ne? Auch das wäre ja denkbar. Also insofern, es gab wahrscheinlich eine Problemlage, aus der heraus dieses Angebot mal entwickelt wurde. Jetzt haben wir es und kein Mensch nutzt es. Also wir kriegen es nicht voll und Geld für das Marketing haben wir natürlich jetzt auch nicht. Und meine These ist, selbst wenn wir es hätten, irgendwie geht der Bedarf geht das Angebot am Bedarf auch vorbei.
Danke. Erstmal, Sie können ruhig kurz vorne bleiben. Ich habe nämlich eine Nachfrage zur Nachtpflege. Wird das denn jetzt, muss man das privat zahlen oder ist das was?
Ja, das ist auch, wir haben da auch eine Regelfinanzierung für, aber es gibt halt diese Knebelbedingungen. Jetzt haben wir da irgendwie unauffällig so eine Art Liege reingestellt. Ja, also man macht dann Workarounds, aber allein die Tatsache, dass es, ist schwierig, dass den Angehörigen, die daran Interesse haben, zu verkaufen.
Ja, das ist auch komisch. Wir haben hier die Nachtpflege, aber ihre Mutter darf hier leider nicht schlafen.
Genau.
Ist schon ein bisschen komisch.
Wir dürfen kein Bett reinstellen.
Ja, sie darf auf dem Sessel schlafen, ja.
Ja. Mhm. Und das sind halt, ja.
Jetzt muss ich dazu mal, Entschuldigung, was sagen, weil ich weiß, dass es in der Tat das Problem gab bei Nachtpflegen, die für die Menschen auch wichtig sind, damit man auch mal abends ins Theater gehen kann und auch vom Ausbrennen bewahrt wird als pflegender Angehöriger. Also insoweit ist das schon wichtig. Und dass es natürlich die Frage gab, was ist der Unterschied zwischen einer Nachtpflege, also einer Übernachtung und Nachtpflege ohne schlafen zu können, macht gar keinen Sinn.
Nee, finde ich auch.
Was ist das Tages- und Nachtpflege mit Übernachtung? Wann ist es dann wann unterfällt diese Einrichtung nicht dem Heimrecht, damit man das entsprechend, also es muss ja die ganzen Voraussetzungen mit einer Pflegekraft rund um die Uhr für bis zu 40 Bewohner und so weiter, das wird einfach schwierig. Und da hat man aber, meine ich, das war eine Sache, mit der sich die Exekutive des Bayerischen Gesundheits- und Pflegeministeriums befasst hatte, eine Lösung gefunden. Und ich weiß auch, dass es in München eine ähnliche Einrichtung gibt, im ehemaligen Diamalt-Gelände. Wohlbedacht e.V. hat da eine Nachtpflege eingebaut, die jetzt auch an den Start gegangen sind, was sich bewährt hat. Also bin da jetzt nicht ganz sicher, aber so wie Sie sagen, also es muss in der Nachtpflege auch geschlafen werden können, sonst bringt es nichts.
Unsere Nachtpflege ist auch an eine Tagespflege angekoppelt. Also die ist nicht jetzt im stationären Bereich, ne? Ist schon auch solitär organisiert. Ich glaube, wir kennen diese Einrichtung, aber die haben trotzdem, also wir haben da irgendwie eine Bindung drin, die auch mit dieser Förderung zusammenhing, dass das wie so eine Art Illegalität schon fast wäre, wenn wir jetzt da was reinstellen. Aber
kann man gerne klären, ist mir neu. Ja. Kann man gerne klären, vielleicht kann man nachher nochmal Adressen austauschen, um dem nachzugehen. Es ist ein Wunsch der Angehörigen und deswegen wollen wir den Wunsch auch ermöglichen und der wird ja auch gefördert durch unser Programm Pflege so nah, Pflege im sozialen Nahraum. Da fließt ja auch wirklich staatliches Geld und nicht wenig staatliches Geld rein und das muss ja dann schon sinnvoll angelegtes Geld sein, sonst bringt es für keinen was und deswegen kann ich mir das gerne nochmal anschauen.
Es ist immer wieder ganz interessant, wenn die Pflegestatistiken, die offiziell veröffentlicht werden, dann im Bund oder bei den Ländern, dass dieser Bereich Nachtpflege, denn man kennt das ja alles, Tag- und Nachtpflege und so weiter vom Leistungsrecht, dass die Zahlen für die Nachtpflege eigentlich so gering sind, deutschlandweit oder bayernweit, dass diese Leistung eigentlich so gut wie gar nicht angeboten wird. Und wenn dann solche Geschichten noch dazu kommen, die ich sehr spannend finde, kann man sich das auch so ein bisschen erklären, dass es sehr kompliziert ist. Aus der Erfahrung weiß ich, dass es aber unheimlich unsere ambulanten Dienste haben das oft berichtet, dass sie gesagt haben, wenn wir jetzt eine Nachtpflege hätten, beim Komplexanbieter wäre das ja, könnten wir manchmal in der häuslichen ambulanten Pflege Konfrontationen und Situationen auflösen, die zu Hause zu wildesten Problemen führen. So richtige Havariesituationen, wo also dann die ambulanten Pflegedienste gesagt haben, die Mitarbeiter gesagt haben, wenn wir eine Nachtpflege hätten, könnten wir die Situation, die jetzt gerade eskaliert, zu Hause auflösen. Wir setzen Frau Müller oder Herrn Meier einfach mit ins Auto, nehmen ihn mit für eine Nacht und die Situation zu Hause entspannt sich und auf der Morgentour kommt er wieder mit und kann wieder integriert werden, weil ansonsten gibt es da zu Hause vielleicht Situationen, die keiner haben will. Aber das sind dann sozusagen die interessanten Pflegeketten, die wir dann oder Prozesse, die uns dann manchmal das Leben dann einfacher machen würden. Aber ich gebe zu, Sie sind die Erste, die von einer Nachtpflege spricht. Ansonsten toll, dass es das gibt, bei allen Schwierigkeiten.
Da schließe ich mich an. Erstmal vielen Dank für die Eingabe, Frau Kollegin. Aber das war wahrscheinlich der erste Gedanke. Wir machen das mal so, um eine Situation zu Hause zu entlasten. Sicherlich auch Ihr Ziel gewesen. Und dann, seitdem Sie es gesagt haben, denke ich da gerade drüber nach. Ne? Also wieso wirft man Ihnen da diese Steine in den Weg? Und wir haben gestern Abend ist ein Gespräch in anderer Runde geführt worden. Da sind wir dann zu dem Thema gekommen, dass wir uns von den sozialrechtlichen Ketten, in die man da wohl gelegt wird, irgendwie ja mal anfangen muss, vielleicht auch zu lösen, wenn wir es nicht anders vorgegeben bekommen. Und da haben wir gestern uns über Hotels unterhalten. Also vielleicht müssen wir als Träger auch plötzlich darüber nachdenken, in den B2C-Market zu gehen, weil es anders nicht mehr möglich ist. Und dann bauen wir Hotels, dann bieten wir Reisen an, fliegen, dann machen wir es so. Ne, wenn es anders nicht mehr geht, irgendwie muss es ja tragfähig bleiben. Aber ich finde das schon spannend, ne, das da einfach mal mit in den Topf zu werfen, um die Leistungserbringer vor der, wie haben wir es eben genannt, wohlgemeinte Panik? Nein, Wohlfühlpanik.
Wohltemperierte.
Danke, wohltemperierte Panik, um sie davor zu schützen.
Ja, auch ich sag mal, deswegen ist es ja so gut, wenn man mit Politik da im Gespräch ist und so weiter, einfach auch solche Dinge auszuloten, einfach auch den Mut und auch die Rückendeckung zu bekommen, auch tatsächlich diesen Mut zum Experiment genau auch dann zu bekommen und sagen, klar, wie ist das eigentlich dann mit Hotellerie und mit diesen Leistungen auch die alten Denkmuster vielleicht dann auch bei bestimmten Angeboten tatsächlich dann auch zu verlassen, die sehr, sehr stark reguliert sind, das ist klar.
Und wir brauchen halt eine Portion auch irgendwie Pragmatismus in der Sache, ne? Dass Menschen, die sagen, hey, hier ist ein Problem, ich habe eine pragmatische Lösung, nicht direkt ausgebremst werden wieder. Und dann, ich meine, da hat man auch irgendwann echt keine Lust mehr, auch als Leistungserbringer dann irgendwann wahrscheinlich auch echt keine Lust mehr, wenn einem dann die ganze Zeit nur gesagt wird, und dies darfst du nicht und das darfst du nicht und das darfst du unter den und den Bedingungen. Natürlich sind es Gelder von Versicherten und alles.
Aber man findet immer, Olga, man findet immer, wenn die Idee stimmig ist, ist meine Erfahrung, findet man immer Verbündete. Ja. Und ich gehöre ja zu denen, die Anfang der 2000er Jahre die Hausgemeinschaften sehr präferiert haben und alles in Bewegung gesetzt haben, sich von den Krankenhausstrukturen zu lösen und so weit wie es geht, Alltagsnormalität in die vollstationären Einrichtungen zu bekommen. Heute heißt das Wohngruppenmodelle und es heißt dann Ambulantisierung. Wir haben nichts anderes gemacht, als uns vom Krankenhaus verabschiedet und wir hatten irre Probleme, das durchzubekommen, dass in den Hausgemeinschaften tatsächlich gekocht wird. Also die Bedenkenträger waren irre, wer also alles dagegen gewesen ist. Und wir haben von einem Amt die Unterstützung bekommen, vom Veterinäramt. Die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und die Veterinäre haben dafür gesorgt, es ging mit der Lebensmittelsicherheit und Hygiene und so weiter. Und die waren die Protagonisten, die gesagt haben, wir unterstützen euch, wir finden das gut, wir machen das. Und weil wir gegen die Großküchen sind, weil die Großküchen geben, ganz banal, die machen uns die Probleme, wenn da irgendmal was ist, dann sind 150, 200, 300 Personen betroffen und wir haben richtig die Lumperei, ihr mit euren kleinen Küchen und mit euren Wohngruppen und Hausgemeinschaften und die haben letztendlich, war ein starker Veterinär da in diesem Landkreis und plötzlich hatten wir eine Unterstützung, dass wir das realisieren konnten. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es immer Unterstützer gibt, die auch was bewirken wollen, wenn wir als Träger, wir als der Altenhilfe einfach kreativ sind und Verbündete suchen und sagen, Mensch, lass uns das einfach mal in dem Sinn angehen, da bin ich total optimistisch.
Das ist schön, das freut mich. Dann bin ich es jetzt auch.
Okay. Wir wünschen noch einen guten Verlauf. Ja. Nein, das ist, aber man braucht es, und wenn jemand selber von in irgendeiner Form betroffen ist von einer Pflegesituation, dann ist das der richtige Verbündete, der auch einen Träger oder eine Initiative, einen Verein oder eine Firma auch unterstützt, auch bei neuen Gedanken. Aber so wie der Bauunternehmer, der sagt, ich baue so ein Austragshäusel 2.
Aber trotzdem ist ja schon so, dass ich mit in der Nachtpflege, wenn dann da nur Sessel stehen dürfen, verstehe ich nicht.
Das ist bescheuert.
Verstehe ich nicht, finde ich ein bisschen übertrieben.
Ja, das ist bescheuert, aber...
Ja. Dem gehen Sie nach, das ist gut. Ja. Sie haben es gehört.
Und manchmal ist es dann vielleicht dann auch so, dass das jemand das auch wirklich tatsächlich praktisch ausprobieren soll, dass man ihm das deutlich macht. Noch eine blöde Geschichte, aber die war für mich so greifbar. Hausgemeinschaften essen mit den Mitarbeitern. Also in eine richtig gute Hausgemeinschaft gehört es nach meinem konzeptionellen Gedanken, dass die Mitarbeiter, die Präsenzkräfte, die Pflegekräfte mit den Bewohnern einer Hausgemeinschaft mitessen, weil die haben ja zusammen gekocht. Und dann hatten wir Finanzamtsprüfung, das ist verjährt, deswegen kann ich sagen, Finanzamtsprüfung. Und dann war ein Finanzbeamter, der dann gesagt hat, haha, Geld wäre der Vorteil, die essen ja da mit. Und dann haben wir den Selbstversuch gemacht und haben gesagt, wir haben eine Hausgemeinschaft mit 12 Personen mit einem durchaus herausforderndem Verhalten und so weiter. Sie können jetzt gerne als Finanzbeamter dort mitessen und bitte entscheiden Sie dann, ob das ein geldwerter Vorteil für die Mitarbeiter ist.
Und?
Er war kein Geldwert davon. Nein, aber es ist genau um solche Sachen, wenn jemand in der Nachtpflege, mit Verlaub, in der Nachtpflege nicht schlafen darf und mit irgendeinem komischen Sessel. Also ich bin froh, wenn man der Sache dann nachgeht und sagt, wer hat sich denn das jetzt überlegt?
Ich bin eben bei den beim Stichwort Trends hellhörig geworden. Wir haben vielleicht zu viele Tagespflegen gebaut. Im Moment scheint der Trend, zumindest in meiner Wahrnehmung, bei den WGs zu sein, ob das jetzt Demenz-WGs sind, Palliativ-WGs, you name it sozusagen. Laufen wir da auf den nächsten Trend zu, wo wir dann in eine Überversorgung gehen und die Dinger letztendlich leer stehen?
Man muss immer auf die Bedarfe, das hat Stefan ja auch gesagt, die Bedarfe und auf die Bedürfnisse der Menschen abstellen. Und da ist eine verlässliche Tagesbetreuung schon ein wichtiges Argument. Es kann ja auch andere Gründe haben, warum sie nicht angenommen werden, weil sie vielleicht zu teuer sind, weil sie schwer ist, sie dahin zu transportieren, wie auch immer. Es gibt ja andere Möglichkeiten, muss man sich genau anschauen. Oder weil es halt noch nicht bekannt ist. Also wenn man der Erste ist in einem kleinen Dorf, der seinen Vater, seine Mutter weggibt, dann ist das auch eine Hürde, die man überwinden muss. Also früher waren auch ganz wenig Kinder im Kindergarten und schon gar keine in der Kinderkrippe, und das hat sich jetzt doch deutlich umgekehrt. Also das muss man einfach sehen. Ich glaube schon, dass es den Wünschen beider Seiten entspricht, derer, die dann an der normalen Arbeit wieder nachgehen können. Und auch der zu Pflegenden selber, dass sie halt auch mal was anderes erleben. Und wenn ich nur anschaue, wir haben in Bayern ja das Projekt DigiDem, digitale Demenzregister, und das war Vorgänger, war das der Demenz-Survey des Freistaats Bayern, der hat herausgefunden, dass, weil da interviewt wurde, Angehörige von Demenzerkrankten und Demenzkranke selber, dass 11% der Angehörigen aufgrund der Demenzerkrankung ihres Angehörigen ihre eigene Arbeit aufgeben müssen. 11% in einer Zeit, wo wir massiv an einem Fachkräfte, insgesamt an einem Arbeitskräftemangel leiden, ist das definitiv zu viel. Da müssen wir damit auch umgehen. Und deswegen ist diese Überlegung schon richtig. Tagespflege, Nachtpflege, ambulant betreute Wohngemeinschaften, wie auch immer, das muss man sehen, da ist auch der Fantasie kaum eine Grenze gesetzt, aber auf diesem Weg werden wir weitergehen müssen.
Aber das ist ja, finde ich, so paradox, das ist ja mit den Kitas auch so, dass wir nicht genügend Plätze haben in der Krippe oder in der Kita, und dann wird gesagt, wir brauchen irgendwie jeden Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin, und dann denke ich mir, und wie viele sitzen zu Hause und können nicht, weil das Kind zum Beispiel keinen Betreuungsplatz findet. Und dann geht's ja dann weiter mit den pflegenden Angehörigen, mit den zu pflegenden Angehörigen so. Und das ist ja irgendwie dieses Paradox, ja. Also das verstehe ich nicht. Wir wissen ja um die Situation, aber irgendwie ist auf der anderen Seite Stillstand. Natürlich wurde was ausgebaut, aber es reicht irgendwie hinten und vorne nicht. Und ja, das verstehe ich irgendwie persönlich nicht.
Also ich hatte die große Freude, vor kurzem eingeladen zu sein im bayerischen Projekt Gute Pflege daheim in Bayern, wo es vor allen Dingen um die kommunale Rolle ging, wie man vernünftig geplante Sorge und Sozialarbeit in den Kommunen sicherstellt. Und mich hat das total überzeugt, weil von den Kommunen, die gesagt haben, wir sehen das als eine existenzielle Aufgabe für uns an, Sorgearbeit, wir delegieren das nicht, wird sich schon irgendeiner drum kümmern, sondern für uns sind es existenzielle Fragen der Daseinsvorsorge für unsere Bürger und wir wollen einfach wissen, wie kriegen wir das in dem Sinne hin. Und da war dieses Modell, was glaube ich auch vom Freistaat unterstützt wird, der Pflegekonferenzen und der Pflegebedarfsplanung und den seniorenpolitischen Gesamtkonzepten. Und das hat mich überzeugt zu sagen, zu analysieren, was brauchen wir in unserer Kommune an Sorgearbeit, was brauchen wir an Einrichtungen, was brauchen wir an Kindergartenplätzen, an Kinderkrippen möglicherweise und was brauchen wir auch an Tagespflegen und auch an Unterstützungen, die eine Kommune lebenswert machen, auch für die Zukunft. Und so ein bisschen, nicht planwirtschaftlich, aber so ein bisschen Ressourcen zu steuern und ranzugehen und zu sagen, da kommt jetzt irgendjemand, der sagt, ich baue euch da auf die grüne Wiese und Pflegeheim, wenn eine Kommune sprachfähig ist und sagt, das ist ja sehr, sehr schön, wird es auch einen Grund für geben, aber wir brauchen das nicht, weil wir haben A, B oder C oder wir haben zum Beispiel Tagespflegen, die wir super ausgebaut haben oder ganz tolle ambulante Dienste. Wir brauchen nicht ein 120-Bettenhaus neben all die. Wir brauchen es tatsächlich nicht und ich fand das toll, was da manche Kommunen in Bayern auf den Weg gebracht haben und gesagt haben, das ist eine Daseinssache, das gehe ich an und ich glaube, dass dann Ressourcen besser gesteuert werden können.
Wenn ich das ergänzen darf und mich damit auch langsam verabschieden muss, leider, weil ich weiter muss, genau diese Angebote, die auf die Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten sind, die kann eine Kommune vor Ort am besten ermitteln. Was braucht es denn? Und selber in meiner eigenen Heimatkommune im Landkreis Dachau hat die Gemeinde deshalb eine betreute Wohnungseinrichtung mit 50 Plätzen in die Ortsmitte direkt neben das Rathaus gebaut. Eine der besten Investitionsentscheidungen, die die vor 15 Jahren machen konnten. Optimal hat sich dann so bewährt. Und das sollte man weiter tun mit dem Programm Gute Pflege daheim in Bayern, wo die Kommunen im Mittelpunkt gerückt werden, kann man das weiterhin tun. Und da kann man alles verwirklichen, was man gerade so überlegt. Quartierskonzepte, man kann Gemeindeschwestern machen, die Pflegelotsen, die man hat, es gibt ja verschiedenste Dinge, die man sich da überlegen kann und das zusammenzuführen. Wir haben mal überlegt, den Pflegestützpunkt Plus zu machen, weil wir da verschiedenste Beratungstätigkeiten noch zusammenbringen. Das ist, glaube ich, schon ein Ziel und da muss man vor Ort sehen, gegebenenfalls mit einer Befragung, was denn der Wunsch ist. So war es damals in dieser Gemeinde in Landkreis Dachau, die das gemacht hat, sind die Bewohnerinnen und Bewohner gefragt worden, was sie am liebsten hätten. Das ist dann umgesetzt worden und das ist, glaube ich, der richtige Weg. So sollte es sein und wenn der Freistaat dann auch unterstützt, was die Kommunen da aushecken, dann sind, glaube ich, alle zufrieden.
Ja, vielen Dank. Bis hierher gibt es eine, falls du sie zulässt, eine letzte Frage an Bernhard Seidenaht, bevor er weiter muss.
Scheint nicht der Fall zu sein.
Ja, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast hier für uns.
Alles Gute.
Bis bald, vielen Dank. Wir sind auch eigentlich, eigentlich fast bis zum Schluss geblieben hier, 16:27.
Ich darf noch was zur Kommune.
Du wolltest noch was zur Kommune sagen?
Zur Kommune, weil das...
Natürlich.
Weil das ist ja dann auch... dann für immer und ewig im Netz und so. Also es war wirklich...
Ja, für immer und ewig.
Genau, es war so toll, Kommunen zu sehen, und zu hören und Projekte dann live zu erleben, die sich echt auf den Weg gemacht haben und die gesagt haben, immer dieses Gejammer dann und die Politik müsste und die Rahmenbedingungen und dann gab es Kommunen, gab es Bürger, gab es Bürgermeister und Verantwortliche, die einfach das Ding in die Hand genommen haben und das musste auch kein riesengroßes Projekt sein oder so weiter. Also was mich zum Beispiel überzeugt hat, was zum Lebensraum dazugehört, dass so ein Dorf oder so eine Gemeinde auch überlebt, die ein Einkaufslädchen dann realisiert haben, eine Genossenschaft gebildet haben und gesagt haben, also man kann in dem Dorf noch einkaufen. Das ist, man ist nicht angewiesen, mit dem Bus oder mit dem irgendwo hinzufahren, sondern es gibt diesen berühmten, die berühmte Möglichkeit, dass das Alltägliche für den alltäglichen Bedarf in diesem Dorf zu kaufen. Und das ist für uns, für die Kommune, eine der wichtigen großen Daseinsvorsorgen. Und dann funktioniert das und gleichzeitig gibt es ein bisschen Bewegung. Und ich finde das wirklich unterstützenswert und ganz klasse, wenn Menschen, Gemeinschaften, Kommunen einfach ihre Zukunft gestalten und sich solcher Sorgearbeit in dem Sinne einfach stellen. Und das hat mir selber Mut gegeben. Ich bin da voller guter Gedanken in dieser Zeit dann zurückgefahren.
Da gab es, glaube ich, auch schöne Beispiele heute aus Süddeutschland.
Ja.
Die habe ich mir mal gedanklich notiert. Es wäre tatsächlich schön, wenn das überall wäre. Also wenn ich jetzt mal in meinen Beritt gucke, da muss ich mir als diakonischer Träger darüber Gedanken machen, Wohnraum zu schaffen für Menschen, weil es für die Kommune einfach unattraktiv ist, Wohnungen zu bauen. Und ich dann eben über Servicewohnungen nachdenke, so betreutes Wohnen in dem Falle, um dann als diakonischer Träger dort Wohnraum für die Kommune eigentlich auch mit zu erschaffen und sehen, mich dann irgendwie so ein bisschen alleine auf weiter Flur als Innovator, als Macher, als Anpacker, um dann da den Quartiersgedanken zu festigen, um so ein schönes Bild überhaupt malen zu können.
Ja.
Und bin dann froh gleichzeitig, das sage ich aber auch immer wieder, dass ich einen Träger da leite, der das überhaupt kann.
Ja.
Also die meisten, das stimmt so auch nicht, viele bewegen sich ja eigentlich viel mehr noch in ihrer Abwärtsspirale mit Leiharbeit, und finanziellen Druck auf beiden Seiten und die können dann so ein Projekt gar nicht wuppen.
Das stimmt, ja.
Ne?
Und ich bin vollkommen bei, es gibt natürlich auch Kommunen, die vom Parlament her, von der Gemeindevertretung oder von dem Bürgermeister und so weiter einfach nicht den Schuss gehört haben. Die also wirklich das Wort demografischen Wandel jetzt entdecken und dann so einem Träger erzählen, in dem Sinne, ja, die werden ja immer älter. Und wo ich dann immer merke, wenn jemand nicht kapiert, dass er über sich selber spricht, dann hat man wirklich dicke Bretter zu bohren. Also wenn Menschen über alte Menschen sprechen, als wären das irgendwelche Aliens vom Mars oder was, oh Gott, das sind, und nicht wissen, dass sie über sich selber reden und über eine Sache, die uns alle betrifft, als existenzielle Frage, da hast du natürlich dann einiges zu bewegen bei solchen Kameradinnen und Kameraden, die Verantwortung übernommen haben.
Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir bleiben trotzdem positiv. Wir suchen uns Verbündete und wir hoffen trotzdem, dass die Politik jetzt nicht nur ein Reformchen wieder macht, sondern wirklich eine richtige Reform umsetzt, in der Pflege auch für jeden noch bezahlbar ist und für die Leistungserbringer auch ein Stück weit mehr Freiraum und irgendwie weniger Kontrolle und weniger unsinnige Vorgaben wie nur Sessel in der Nachtpflege macht, genau. Ich danke euch, also dir, Stefan, dass du dabei warst. Bernhard Seidenath hat sich ja schon verabschiedet. Und ja, Stefan, wie immer toll, schön so einen tollen Co-Host zu haben, der immer so aus der Praxis sprechen kann. Und danke für die Klarheit, die Leidenschaft und die Impulse. Liebes Publikum, danke für Ihre Aufmerksamkeit und ja, die Diskussion geht weiter, also bei uns im Podcast auf jeden Fall und in der Politik auch. Wir sind gespannt, was uns das bringen wird und ich sage mal bis zum nächsten Mal beim New Care New Leadership Podcast.
Genau, stopp, aber an der Stelle, also natürlich schließe ich mich dem Dank an, aber auch dir möchte ich mal danken, also dir und deinem Team, denn es ist nicht selbstverständlich, das ist heute was Besonderes, ich hoffe für Sie euch alle auch, dass wir mal auf so einem Messekongress mal so einen Podcast machen, das hat es bisher noch nicht gegeben. Jetzt schon, Olga, dafür dir ganz lieben Dank und deinem Team natürlich auch, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, dir Stefan hoffe ich auch und Bernhard habe ich gerade gesehen, dem hat es Spaß gemacht. Ja.
Herzlichen Dank, alles Gute. Und es ist toll, dass es diese Formate gibt und einer der großen Vorteile der Digitalisierung, dass wir uns drei hier zu viert hinsetzen können, so etwas aufnehmen können. Und wie gesagt, für immer ist es im Netz ein schönes Beispiel für Innovationskraft, auch durch neue Medien. Finde ich toll und herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Mal gucken, wenn das vielleicht in 100 Jahren irgendwer hört, was bis dahin passiert ist. Danke euch und ja, tschüss.